Das ist ein Übergang, den Deutschland, und damit komme ich zu meinem dritten und letzten Punkt, den Deutschland angesichts des Hauen und Stechens in und um Syrien angestrengt hat. Es geht um den Islamischen Staat, der da gewaltsam in Syrien und an der türkischen Grenze und im Irak wütet. Ich will nicht über den Islamischen Staat und seine Herkunft und Ziele einen eigenen Vortrag halten. Ich will nur in Erinnerung rufen, welche Lage euch allen als Zeitungslesern präsentiert wird. Man erfährt, da gibt es einen Islamischen Staat, der sehr gewaltsam und brutal vorgeht gegen Kurden, gegen Jesiden. Und die sind von einer außergewöhnlichen Schlagkraft, diese islamischen Truppen, weil sie Hintermänner haben, die sie ausrüsten. Saudi-Arabien und Katar zum Beispiel. Die schätzen das Gemetzel des IS, weil sie das gerne als Werkzeug gegen den Iran zum Beispiel einsetzen möchten. Dann gibt es einen NATO-Staat Türkei, erfährt man abends in den Nachrichten. Der ist eigentlich aufgefordert, Schützenhilfe zu leisten beim Eindämmen des IS. Die Türkei findet aber viel Gefallen daran, dem Schlachten des Islamischen Staates in Kobane zuzusehen, weil da nämlich PKK-Kämpfer ermordet werden, die die Türkei gerne beerdigt sieht, weil die PKK ein Staatsfeind ist vom Standpunkt der Türkei. Eine Kurdenorganisation, die separatistisch unterwegs ist. Dann gibt es die USA, die fühlen sich durch die IS, diesen Islamischen Staat, gestört in dem, was die da so Nachkriegsordnung nennen, in ihrem Verhau in Irak, wo Schiiten gegen Kurden, gegen Sunniten kämpfen und umgekehrt. Und sie erzwingen eine Koalition gegen den IS, wo auch die den IS gesponsert haben, Saudi-Arabien und andere, zum Mitmachen aufgefordert sind. Und Deutschland und Frankreich und Großbritannien wollen in diesem, aus den verschiedensten Interessen, mit den verschiedensten Mitteln, umkämpften Gebieten und Dörfern und Städten ihren Einfluss geltend machen und schicken Milan-Raketen und Gewehre und Schutzwesten und anderes mehr. Das ist so eine wüste Gemengelage von politischen Parteien, die gegen den IS auftreten, die am IS einen gewissen Gefallen finden, weil sie ihn als Werkzeug benutzen können. Und das deutsche Fußvolk, um das mal so locker zu sagen, dass davon in Kenntnis gesetzt wird. Das wird unter Anleitung der Zeitungen, der Tagesthemen zu dem moralischen Blick hingeführt. Was können wir eigentlich tun, um den Genozid, den Völkermord des Islamischen Staates zu stoppen? Die wollen plötzlich in diesem Gewirr widerstreitender, widerwärtigster Interessen in dieser Lage eine eindeutige Frontlinie des Guten gegen das Böse entdeckt haben und fragen sich und sollen sich fragen, was können jetzt wir praktisch tun, um dem Einhalt zu gebieten? Nehmen wir die Frage mal für einen Augenblick ernst und betrachten wirklich Privatleute, nicht Politiker, keine Militärs, sondern Privatleute wie du und ich, die abends je nach Tagesform traurig oder angewidert oder bös werden, wenn sie die Bilder aus Syrien und Kobane sehen. Das ist schon hart, auch was der IS da veranstaltet. Und nehmen wir mal an, die Tagesform ist auf Mitleid geeicht. Und wir fragen uns wirklich, was die wollen, dass wir uns fragen, was können wir tun? Dieses Wir, der Privatmenschen, ist angesichts dessen, was da vorgeführt wird, ein Krieg zwischen bewaffneten Staaten und Mächten. im Zustand der Ohnmacht. Wir, ernst genommen, könnten in dieser bewaffneten Auseinandersetzung nichts tun. Ohnmacht. Der Blick soll sich also auf das Subjekt richten, das Macht hat, in so einem Konflikt einzugreifen. Wie von selbst führt der Blick hin zum Staat, zu diesem Staat Deutschland, der Machtmittel hat. Also soll er eingreifen. Nur, beim Privatier mag das Mitleid und der Standpunkt, ich möchte Opfer vermeiden, der ehrlich gemeinte Ausgangspunkt sein. Der Perspektivwechsel hin zu dem Subjekt, das die Machtmittel hat, die mir fehlen, wechselt den Zweck aus. Denn Vermeidung von Opfern, Abwendung des Bösen, das ist nicht Staatsanliegen, auch wenn es noch so sehr privates Anliegen gewesen sein mag. Denkt mal, wie viel dieser Staat unternimmt, um die Asylanten in ihrem Elend festzunageln. Halb Afrika verreckt, aber wie viel Aufwand wird getrieben, dass sie möglichst nicht hierher kommen? Deutschland hat daran mitgewirkt, mit einem Federstrich die Lebensmittelhilfe für Syrienflüchtlinge halbieren zu lassen. Das Abschlachten von Leuten ist diesem Staat nicht grundsätzlich ein Problem. Es müssen die Richtigen sein. Denkt mal, vor wenigen Wochen sind Tausende von Muslimbrüdern von den neuen Machthabern in Ägypten umgebracht worden. Da gab es keinen Schrei, Nothilfe muss jetzt her. Gleich nebenan, neben den vielen umgebrachten Kurden, die der Islamische Staat auf dem Gewissen hat, werden zigtausende von Assad-treuen Bewohnern Syriens umgebracht. Denen gegenüber heißt es gar nicht, wir müssen unbedingt was tun, damit das mal aufhört. Hilfe ist also die Absicht dieses Subjekts, an das ich mich jetzt wenden soll in all meiner Ohnmacht, nicht. Aber Hilfe ist nicht nur die Absicht dieses Subjekts nicht. Die Hilfe tritt auch nicht als quasi unfreiwillige Wirkung militärischen Eingreifens ein. Dazu ist Krieg nämlich gar nicht das passende Mittel. Krieg ist von Haus aus nie für die Vermeidung von Opfern gut. Krieg schafft Opfer, und zwar auf beiden Seiten. Auf Seiten des Gegners, da muss man möglichst viele ausschalten, wie auf Seiten der eigenen Leute, wie auf Seiten der Zivilbevölkerung, die in moderner Sprache unter der Rubrik Kollateralschaden immer mitgezählt werden. Was leistet das also? Diesen privaten Aufschrei, ich möchte helfen, Opfer zu vermeiden. Dafür zu mobilisieren, dass Steinmeier und Merkel Milan-Raketen und andere Waffen an Irak und die Peschmerga liefern. Das leistet, dass das politische Interesse, dessen wegen Deutschland das tut, veredelt wird, um ein viel höherwertiges, ehrenwertes Anliegen, das humanistisch klingen soll. Rettung von Menschenleben. Auch wenn das gewiss nicht die Leitlinie ist, deswegen die den IS bombardieren. Der IS stört aus ganz anderen Gründen. Die sind hinderlich bei der Zerlegung Syriens, weil sie sich mit Oppositionskräften anlegen, die eigentlich den Assad ausschalten sollen. Die sind den USA ein Dorn im Auge im Irak, weil sie dieses sogenannte Stück Ordnung, das die Amerikaner nach ihrem Heimgang hinterlassen wollen, kaputt machen. Die stehen ja schon kurz vor Bagdad, die haben die Nationalbank des Irak geknackt und sich in den Besitz von Milliarden Dollar gebracht. Die regieren heute Mosul, eine riesige Millionenstadt im Irak. Es wird also Mitgefühl, Mitleid deswegen angesprochen in der öffentlichen Berichterstattung und in der politischen Propaganda, weil man das Mitleid mobilisieren will für eine staatliche Sache. Menschliches Mitgefühl für eine staatliche Sache mobilisieren. Und dass dieses Mitgefühl bei den allermeisten Zeitgenossen bei der Nation landet, das kommt daher, dass es bereits davon ausging. Denn eigentlich ist es mit dem Gefühl so, wenn man Mitleid hat oder empfänglich ist für Mitleid, dann ist eigentlich die Palette der Opfer, denen man sein Mitleid anträgt, universell, global. Es gibt Milliarden von Opfern und armen Leuten und geschundenen Kreaturen auf der Welt. In Afrika wird gehungert, in Asien wird verdurstet, gestorben wird in unzähligen Kriegen. Die Zahl der Opfer ist flächendeckend. Allein schon die Aufmerksamkeit, welcher Opferklientel widme ich denn jetzt meine Aufmerksamkeit, die braucht eine Vorentscheidung. Und die Vorentscheidung, die man bei den Kurden und dem Islamischen Staat, den Tätern, entdecken kann, ist, das Mitleid ist nicht bei denen angekommen aus einem unschuldigen Seelenaufruhr. Da hätte es sich an jeder Opferklientel heften können, sondern aus einer nationalen Vorgabe. Diese Opfer, die Opfer des IS, die sind hier und heute wichtig, weil die Nation, die bundesdeutsche Nation, diese Opfer jetzt wichtig nimmt, weil der IS als Feind gilt, der deswegen bestraft oder gestoppt werden muss. Gleich nebenan, um es nochmal zu sagen, gibt es zigtausende von Assad-treuen Menschen in Syrien, die manchmal durch den IS, manchmal durch US-Bomben sterben. Die verdienen gar nicht dieselbe Aufmerksamkeit. Einfach deswegen, weil Assad ein Gegner dieses Deutschland ist oder als solcher behandelt wird. Und deswegen zählen Tote nicht gleich viel. Neben diesem Pro-Waffenlieferung an den Irak und die Peschmerga gibt es auch ein Kontra. Und das Kontra stammt von der Linkspartei, ist aber nicht deren Privileg. Es gibt viele andere, die auch so argumentieren. Nämlich so, dass sie sagen, Rüstungsexporte sind ein ganz schlechtes Mittel der Außenpolitik, denn die Waffen kommen ganz schnell in falsche Hände, richten sich am Ende gegen uns. Friedliche Konfliktlösung, das ist das bessere Mittel der Wahl. Auch da muss man mal zur Kenntnis nehmen, das nennt sich Linkspartei, dieses Organ. Wie bedingt die Absage an militärische Gewalt ist. Kein Rüstungsexport, weil die Waffen leicht in falsche Hände geraten. Das heißt ja wohl im Umkehrschluss, blieben die Waffen in der richtigen Hand, wäre alles gut, dann wüssten wir dagegen keinen Einwand. So aber, wenn am Ende die Bundeswehr mit Heckler- und Kochgewehren beschossen wird, die wir selbst geliefert haben, ist die Sache kontraproduktiv. Solche Leute sind nicht gegen Gewalt. Solche Leute sind gegen Gewalt außerhalb ihrer eigenen Kontrolle. Ja, wenn deutsche Politik mit Gewalt schlecht bedient ist, um die Logik dieser linken Kritiker fortzuspielen, dann muss wirksame Außenpolitik anders gehen. Wirksame Außenpolitik muss ohne schädliche Nebenwirkungen gehen. Wir müssen Diplomatie als Konfliktlösung betreiben. Das ist auch für sich schon ein starkes Argument. Kein gutes, aber es verrät viel. Was andere mit Hilfe von Waffenexporten erledigen wollen, nämlich Machtkonstellationen zu ihren Gunsten beeinflussen, auf sie einwirken, das wollen die per Diplomatie. Die wollen quasi per Diplomatie ein Ergebnis hinbringen, das andere nur mit Kriegswaffen hinschaffen. Das ist viel Anspruch. Konfliktlösung. Schon die Wortwahl. Wenn sich zwei Parteien streiten, in Syrien oder im Irak, dann wollen die keinen Konflikt lösen. Wenn die ihre Waffen gegeneinander auffahren, dann wollen sie den Gegner besiegen, um ihm ihre Bedingungen zu diktieren. Die haben kein falsches Mittel gewählt für Konfliktlösungen, sondern für ihre schäbigen Zwecke genau das Passende. Wer jetzt anrückt und sagt, ach, da entdecke ich einen Konflikt, da führen ja zwei Parteien Krieg gegeneinander, da bin ich als Konfliktlöser gerufen, der tut so, wie wenn neben den kriegführenden Parteien eine über ihnen stehende höhere Instanz tätig werden muss, man selber nämlich, um deren Konflikt zu schlichten. Um ihnen etwas als Ausgleich aufzunötigen, das die von sich aus nicht wollen, denn die führen mit Waffen Krieg gegeneinander und wollen die andere Seite wegputzen. Denk mal, wie hybrid der Anspruch ist auf Zuständigkeit. Wo immer sich zwei bekriegen, kommt diese Partei an und sagt, wir sind für die Konfliktlösung da. Manchmal helfen Vergleiche. Wie würde es in einem deutschen Ohr klingen, wenn Nordkorea oder Syrien oder Iran antreten würde mit dem Argument, wir müssen mal nach Berlin kommen und dafür Konfliktlösung sorgen. So können die mit den Russen nicht weiter verkehren, die Europäer und die Russen. Das führt wieder auf einen kalten Krieg zurück. Es wäre total schrill, weil die Zuständigkeit, die die Restmitglieder dieser ehemalig sogenannten Achse des Bösen in dieser Frage nichts zu melden hat. Wie würde es klingen, wenn Bangladesch sagen würde, wir schauen jetzt mal in Berlin vorbei, so kann Deutschland nicht mit dem kleinen armen Griechenland umgehen, wir wissen, wovon wir reden. Es würde halb Berlin lachen, ja nicht, weil die etwas Absonderliches täten, sondern weil die etwas in der Diplomatie, in der Welt der Diplomatie Absonderliches täten. Die würden Zuständigkeit beanspruchen, ohne dass sie einen Machtapparat hätten, der dieser Zuständigkeit Glaubwürdigkeit verleiht. Das aber liegt bei Deutschland vor. Die beanspruchen Zuständigkeit. Für jeden Konflikt auf der Welt wollen die zuständig sein und den anderen Lösungen sagen. Und kein Schwein lacht. Ja, weil diese deutsche Macht eine Macht ist, die in ihrem Bündnis mit den USA im Rücken etwas vorstellt in dieser Welt. In einer Welt, die offenbar geschieden ist und von den Linken, von denen dieser Vorstoß kommt, auch so gesehen wird, die geschieden ist in eine Welt von Kontrolleuren, von befugten Kontrolleuren und Kontrollierten. Diese Scheidelinie in der egalitären Welt der Staaten ist diesen Linken überhaupt nicht fremd. Die wollen zu den befugten Kontrolleuren gehören. Und die anderen, das sind die Kontrollierten, die ihnen die sich die Konfliktlösungsmodelle vorbuchstabieren lassen sollen. In dem Standpunkt ist sich die ganze Linkspartei mit so einer Figur wie Gauck einig. Strittig ist, mit welchen Mitteln man das schafft. Ja, da sagen die Linken bis jetzt, das geht am besten per Diplomatie, weil Waffen kontraproduktiv sind. Aber die Mittel sind umstritten, nicht bloß zwischen Gauck und den Linksparteimitgliedern, sondern in der Linkspartei selber. Der Gysi ist der Erste, der den Vorstoß gemacht hat. Wir müssen jetzt endlich Waffen liefern. Tja, mit welcher Logik? Wenn die Staatenwelt ein Schauplatz gewalttätiger Auseinandersetzungen ist, dann kann deutsche Verantwortung sich eben nur auf einem Weg Gehör verschaffen. Per Gewalt. Das ist der Übergang der Linkspartei, den die Grünen vor etlichen Jahren angesichts dieses Gemetzels in Srebrenica hingelegt haben. Wer Gewalt als Mittel der Politik missbilligt, darf sie nicht scheuen. Solche Typen, die sind nicht gegen Gewalt. Die sind gegen die Gewalt der anderen, für die eigene. Und in diesem Klima, an dem jetzt auch Prominente der Linkspartei mitgewirkt haben, nimmt sich mein drittes Beispiel wie ein Fossil aus. Die Frau Käßmann, Margot Käßmann, ehemalige Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche Deutschlands und zwar immer noch ohne Führerschein, aber immer noch im Besitz ihres Bischofamtes, glaube ich, ist in einer Talkshow befragt worden, wie sie es denn hält, mit den deutschen Waffenlieferungen angesichts der Gewalt des Islamischen Staates. Und da ist sie mit einer inquisitorischen Frage konfrontiert worden. Sie gilt als Pazifistin und Verfechterin der Gewaltfreiheit, hat auch schon gegen die Waffenlieferungen optiert, auch behauptet, nicht im Besitz einer gültigen Lösung zu sein, aber sie kann der Gewalt nicht zusprechen. Also wird die Frau mit der Frage konfrontiert, machen sich Gewaltfreie nicht schuldig, wenn sie die Gewalt des Islamischen Staates einfach hinnehmen? Lassen wir mal in Klammern stehen, dass diese Frage nicht ernst gemeint ist, sondern eigentlich Zustimmung abrufen und einfordern will. Gib doch zu, dass die Waffenlieferungen nötig sind. Insofern ist die Frage rhetorisch. Natürlich machst du dich schuldig, Käßmann, will der Frager sagen. Aber lassen wir mal diese Wolte beiseite und nehmen mal die Frage selbst ernst. Machen sich Gewaltfreie nicht schuldig, wenn sie die Gewalt des IS hinnehmen, denn da werden Opfer produziert. Ernst genommen müsste man sagen, einer Privatperson wie der Frau Käßmann steht die Entscheidung in dieser Alternative, will ich Gewalt anwenden oder will ich das lieber nicht? Eine Entscheidung in dieser Alternative steht einer Privatperson überhaupt nicht offen. Denn in dem Innenleben einer intakten Nation, in einem Rechtsstaat, ist der Staat das Gewaltmonopol. Der Private darf Gewalt nicht anwenden. Das ist verboten. Und wo er es tut, wird es bestraft. Körperverletzung, Totschlag, Mord und Härteres. Also ernst genommen steht einem Privatier die Entscheidung, bin ich für oder gegen Gewalt, überhaupt nicht offen. Und schuldig, so beginnt ja die Frage, macht sich ein Gewaltfreier nicht schuldig? Schuldig könnte ja im ernsten Sinne moralisch wie rechtlich nur einer sein, dem die Entscheidung in so einer Alternative offen stand. Wenn er nichts zu wählen hatte, konnte er auch keine falsche Entscheidung treffen. Insofern unterstellt die ganze Frage schon, man muss in die Rolle eines quasi Oberbefehlshabers schlüpfen, der über Gewalt verfügt und auch befugt ist, sie einzusetzen. Das wird gefordert. Du Gewaltfreier, Frau Käßmann, versetz dich mal in die Rolle eines Militärs. Da hinten schlachten die Leute vom Islamischen Staat die Jesiden. Du hast einen Machtapparat an deiner Seite. Machst du dich jetzt nicht schuldig, wenn du für die Gewaltfreiheit bist, weil du die Gewalt der anderen hinnimmst? An diesem Widerspruch soll jetzt der vom Pazifisten herangereifte Militär verzweifeln und für die Entscheidung plädieren, gut, dann muss ich Militär einsetzen. Nur, der Einsatz von Militär würde ja wieder Gewalt mit sich führen, also den Widerspruch überhaupt nicht beseitigen. Es wäre ja wieder Gewalt aufgefahren, diesmal die eigene. Wenn aber tatenloses Zusehen genauso wie machtvolles Zuschlagen Gewalt mit sich führen, dann ist innerhalb dieser Alternative überhaupt keine Entscheidung möglich, die aus dem Prinzip Gewaltfreiheit folgt. Das ist das, was Moralapostel ethisches Dilemma nennen würden. Innerhalb dieser Alternative, tatenloses Zusehen, ist mit den Opfern der anderen verbunden. Gewaltsames Zuschlagen ist mit den Opfern verbunden, die ich selber anrichte. Gewaltfrei ist es beides nicht. Obwohl beides wie ein Ausweg und einem Treubleiben des Prinzips der Gewaltfreiheit vorgestellt wird. Der Kunstgriff, der zur Lösung führt, ist eine neue Namensgebung. Es wird nämlich, wann immer vom IS und seinem Vorgehen geredet wird, von der unmenschlichen Gewalt geredet, die die aufbringen. Gewalt hier, unmenschliche Gewalt da, das verlässt das Kriterium, mit dem die Entscheidung gefällt werden sollte. Dass nämlich Gewaltfreiheit das Gütesiegel der Entscheidung ist. Wer diesen Unterschied macht, der IS ist unmenschliche Gewalt, wir wenden Gewalt an, der kennt jetzt die Unterscheidung zwischen guter Gewalt und böser Gewalt. Der ist gar nicht mehr ein Protagonist des Prinzips Gewaltfreiheit, sondern der hat eine Vorentscheidung getroffen, die Nation, die hier zum Eingreifen aufgefordert ist, mit dem Attest auszustatten, die liefert eine gute Gewalt ab und die der anderen ist eine böse. Diese Unterscheidung, die folgt nicht aus der Moral der Gewaltfreiheit, sondern die folgt aus einer parteilichen Vorentscheidung, wem ich das Etikett gute Gewalt ausstatte, gebe und wem ich es versage. Insofern ist der ganze Angriff, der auf dieses letzte Stück Pazifismus gefahren wird, einer im Namen der Moral, in Wirklichkeit aber von der parteilichen Vorentscheidung für die eigene Nation getragen. Eine ziemlich vergiftete Art, mit solchen letzten Kritikern umzugehen. Dabei lasse ich jetzt mal bewenden.